Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das bedeutet auch für Kopfkino, dass wir wieder in einen kleinen Winterschlaf verfallen. Nicht aber, ohne euch noch einen schönen Jahresrückblick auf das Jahr 2021 zu spendieren. Und genau das machen wir heute. Und damit herzlich willkommen bei Kopfkino, dem Film- und Serienpodcast mit dem lieben Yannick. Guten Morgen.
Guten Morgen, Inas.
Ja, und mit mir, dem Enos. Genau, Yannick, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich habe am Freitag Spider-Man No Way Home gesehen. Darüber haben wir jetzt gerade schon sehr, sehr viel geredet, kann man schon mal sagen.
Ja.
Dazu später noch mehr. Und ich liebe Jahresrückblicke. Also ich liebe nicht nur unseren Jahresrückblick, den liebe ich auch immer, weil mir das total Spaß macht, so auf Letterboxd. Wo wir unsere Filme immer so eintragen, so eine Liste zu erstellen mit, ah, okay, welche Filme habe ich eigentlich gesehen? Okay, welchen packe ich auf Platz 1, auf Platz 2? Und so ein bisschen so sich rückzubesinnen, was ist denn eigentlich so filmmäßig los gewesen und serienmäßig? Das macht mir tatsächlich immer sehr, sehr großen Spaß. Und ich glaube, wir haben beide heute eine solide Top 5 dabei.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, wir haben, oder was heißt, ich weiß, wir haben einige Überschneidungen, aber auch viel Unterschiedliches. Und deswegen bin ich mal gespannt, was bei diesem Jahresrückblick rauskommt.
Wie geht's dir denn? Sorry, die Rückfrage muss natürlich sein.
Mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich habe nicht so viel geschlafen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe mich dann direkt in die Podcast-Vorbereitung gesetzt und habe jetzt tatsächlich auch ein bisschen Bock. Bin ganz ehrlich, nicht so Bock zu schneiden,
Das
aber
stimmt.
das gehört zum Job dazu. Ja, genau. Nee, aber bevor wir uns jetzt austauschen über unsere Top-Listen, haben wir euch natürlich wieder Fragen gestellt. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt und auch generell über dieses Jahr immer so schön mitgemacht habt bei den Instagram-Fragen. Das freut uns immer sehr zu sehen, dass ihr irgendwie Bock habt, eure Sachen da einzutragen, irgendwie Teil dieses Podcasts zu sein. Das ist immer sehr
War eine
schön.
schöne, schönes Community-Jahr von
Ein
mir.
schönes Community. Haben wir nicht dieses Jahr erst damit angefangen?
Ich glaube tatsächlich.
Ja.
Also jetzt wirklich, die 2020 und 21 vermischen sich, finde ich immer so
Ja, ich
gefühlt.
habe gar keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank schon mal an dieser Stelle. Und genau, wir haben euch Fragen zum Filmjahr 2021 gestellt, beziehungsweise Film- und Serienjahr. Und erstmal die generelle Frage, wie fandet ihr das Film- und Serienjahr 2021? Und da haben 95% gesagt, eher gut und nur 5% eher schlecht. Und da würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Ich fand auch, ich war filmisch, serienmäßig habe ich gar nicht so viel geguckt, aber filmisch war ich auch sehr zufrieden mit dem Jahr.
Das stimmt. Ich habe aber nur überlegt, es war gefühlt wieder nur so ein halbes Filmjahr irgendwie. Die Kinos waren, glaube ich, Anfang des Jahres, wenn ich es richtig im Kopf habe, sehr lange wieder zu. Und ist dann mit dem
Ja, das stimmt.
15. Juli ging es dann wieder richtig los. Oder am 1. Juli. Ich weiß noch, mein erster Film, vielleicht können wir es auch mal klären, der erste Film nach den Kinoschließungen war bei mir Godzilla vs. Kong. Und jetzt so im groben, so im Nachhinein, wenn ich so zurückblicke aufs Filmjahr, ich fand auch, es war, ich finde, man kann immer so erst so ein paar Jahre später sagen, wie gut war ein Jahr wirklich, was Filme und Serien angeht. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich so meine Liste angucke, die ich mir erstellt habe, hat es mir echt Spaß gemacht. Es waren gute Filme dabei, die man streamen konnte. Also ich habe auch viel gestreamt dieses Jahr, weil auch echt viele Filme rauskommen. Zum Beispiel kommt ja auch demnächst noch Don't Look Up auf Netflix. Der neue Adam McKay-Film mit Jennifer Lawrence und unter anderem Leonardo DiCaprio. Ich war aber auch viel im Kino und das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt, wie auf dieses Jahr zurückgeblickt wird in 5 Jahren vielleicht. Ja, und anschließend an diese kleine Kino-Info haben wir natürlich auch die Frage gestellt, seid ihr wieder öfter ins Kino gegangen oder habt ihr eher gestreamt? Und da haben 42% gesagt, eher Kino und 58% eher Streaming, also eigentlich noch relativ ausgeglichen.
Ausgeglichen Tendenz zum Stream. Kann ich aber auch
Genau.
verstehen. Also wie gesagt, wenn halt irgendwie die Hälfte des Jahres keine Kinos offen haben, dann streamt man halt mehr. Und wenn auch
Ja.
vieles, bei Disney Plus ist es ja zum Beispiel so, dass die relativ zügig ihre Kinofilme auch auf die Plattform packen. Natürlich, damit die Leute halt ein Abo abschließen und es da angucken. Dann wird man irgendwann ein bisschen bequem. Ich kann es zugeben, ich habe auch zum Beispiel Shang-Chi oder Eternals nicht gesehen, aus Zeitgründen aber tatsächlich eher. Und die werde ich mir jetzt genüsslich zu Hause auf dem Sofa angucken. Und
ja,
das ist auch in Ordnung.
Ja, klar. Das soll ja dann auch vor allem jetzt gerade in so einer Zeit jeder so machen, wie es für sie oder ihn am angenehmsten ist.
Ja.
Und dann haben wir euch gefragt, was waren eure Film- und oder Serien-Highlights 2021?
Ja, ich bin gespannt.
Im Serienbereich regiert das MCU auf jeden Fall. Es wurde da einmal genannt The Falcon and the Winter Soldier, Loki und WandaVision. Dann Ich und die Anderen, das ist, glaube ich, so eine Sky-Serie mit Tom Schilling. Und Arcane, die animierte League of Legends-Serie, von der die ganze Zeit gesagt wird, das ist eine unglaublich gute Serie. Sie bricht den Fluch, dass alle Videospielfilme und Serien schlecht sind. Ich sage ganz ehrlich, ich habe sie noch nicht gesehen.
Auch nicht.
Entschuldige mich bei der Arbeitskollegin, die mir schon seit 2 Wochen sagt, dass ich die Serie gucken soll. Ich schwöre dir, ich setze mich dran. Genau, und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Fällt mir auch noch.
Und das war's an der Serienfront. Und auf der Filmseite haben wir Dune, The French Dispatch, Fabian oder Der Gang vor die Hunde, Spider-Man No Way Home, Nobody, Nebenan, Black Widow und jemand hat auch direkt schon Vorschusslorbeeren abgegeben für The Matrix Resurrections.
Wann soll denn der das hier gesehen haben?
Ja, vielleicht freut man sich einfach schon so drauf, dass man ihn jetzt schon in die Top-Liste packt.
Oder wir haben auch Leute in der Community, die auch zu Pressevorführungen
vielleicht
gehen. Und er hat es vielleicht sogar, er schon gesehen.
Vielleicht.
Wenn du das schon gesehen hast und der gut ist, dann freut mich das. Ich habe eher Zweifel.
Ich habe auch Zweifel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht warum. Ich hatte eigentlich nie so einen krassen Bezug zu Matrix, aber als ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, habe ich mich tatsächlich auch unglaublich gefreut.
Also hast du Matrix 1 gesehen?
Ja, ich habe alle 3 gesehen.
Hast du alle 3 gesehen? Weil ich habe den 1 habe ich mir letztens mal wieder angeguckt und der ist halt erstens saugeil gealtert, also richtig, richtig gut gealtert und ist generell ein richtig guter Film. 2 und 3 ist bei mir so lange her. Da habe ich aber nicht so die guten Erinnerungen, weiß ich aber nicht, ob ich mir den Schüssel nochmal geben soll, bevor ich den Vierer angucke, weiß ich noch nicht.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann haben wir euch anschließend an diese letzte Vorschusslorbeere auch gefragt, auf welche Filme und welche Serien freut ihr euch denn im nächsten Jahr? Und bei den Serien wurde einmal The Crown gesagt, die neue Staffel und Atlanta.
Oh, da bist ja du Fan.
Ich bin tatsächlich von beidem Fan. Oh. Atlanta kann ich auch jedem ans Herz legen. Ich glaube, das gibt es tatsächlich auf Disney Plus. Eine sehr, sehr coole Serie von Childish Gambino mit Lakeith Stanfield auch und noch einer dritten Person. Oh Mann, ich habe seinen Namen vergessen. Egal. Sehr, sehr coole Serie. Und bei den Filmen Avatar 2 nach gefühlt 1000 Jahren. Mission Impossible 7. The Batman, Licorice Pizza, Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, Tod auf dem Nil, das Harry Potter Reunion Special, das ich glaube, das wird auf Sky in Deutschland laufen, international bei HBO Max, und Doctor Strange and the Multiverse of Madness, wobei ich glaube, der kommt 2023, aber nehmen wir trotzdem mal auf. Genau. Das war so euer persönlicher Jahresrückblick und euer Blick in die Zukunft. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Genau, und jetzt kommen wir zu uns, lieber Yannick. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir auch ein paar ehrenwerte Nennungen aufgeschrieben.
Ja, vor allem habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich einige Filme nicht gesehen habe, die, glaube ich,
absolut,
die wären bei mir reingekommen, das weiß ich.
Ja.
Und das ist unter anderem, den ich unbedingt noch nachschauen will, ist The Green Knight. Ein A24-Film, also es ist eine Produktionsfirma, A24, die machen ganz, ganz spezielle Filme wie Moonlight. Der Film fehlt mir noch, da spielt Dev Patel die Hauptrolle, ist so ein Fantasy-Film. Dann habe ich viele Marvel-Sachen eben nicht gefehlt, weiß ich nicht, ob die bei mir draufgekommen wird, keine Ahnung. The French Dispatch, der neue Wes Anderson-Film, den hast du gesehen, ich leider nicht. Und ganz, ganz groß, steht sogar hier in Großbuchstaben, Minari. Ich habe es leider nicht geschafft, Minari anzugucken. Und ich glaube, der wäre bei mir weit oben. Welche Filme fehlen dir denn noch?
Mir fehlt tatsächlich, also außer French Dispatch, die 2, die du auch schon gesagt hast. Lustigerweise erinnere ich mich daran, dass ich gerne The Green Knight im Kino sehen wollte. Das habe ich damals gesagt. Dann noch House of Gucci, auch wenn ich davon viel Gemischtes gehört habe. Den möchte
ich. Der neue Ridley Scott-Film.
Der andere neue Ridley Scott-Film. Respect. Dieses Biopic über Aretha Franklin. Dann.
Oh, der Ohrwurm einfach, dieses.
Ich kann nicht singen. Oh Mann, ich hatte gerade noch einen Film. Oh nein, mein Kopf. Oh nein. auf jeden Fall hatte ich noch mehrere Filme, die ich nicht gesehen habe. Ach, Nomadland. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es nicht geschafft, Nomadland zu sehen. Was mich sehr ärgert, aber den möchte ich auch gerne noch schauen.
Schöne Bilder.
Und wahrscheinlich habe ich noch 50 andere Filme vergessen.
Ja.
Aber ja, deswegen sind die jetzt zum Beispiel nicht auf meiner Liste zu finden.
Ja. Und noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir zu den Honorable Mentions kommen. Ich gehe bei meiner Top-Liste und bei meinen Filmen von dem deutschen Release aus. Das heißt,
ja,
Filme,
ich auch.
Es kann sein, dass ich zwei Filme oder sowas drauf habe, die in den USA oder sonst wo 2020 schon rausgekommen sind oder 2019, wie es auch immer. Die sind aber in Deutschland erst dieses Jahr rausgekommen, deswegen sind sie bei mir drauf, nicht, dass ihr euch wundert.
Ja, und ich spreche jetzt einfach mal für uns beide.
Ja.
Diese Listen, die werden spoilerfrei sein. Also ihr müsst die Filme nicht gesehen haben, um euch das jetzt anzuhören. Ihr könnt da komplett ohne Angst durchgehen. Ja. Und sollte doch mal was Spoilermäßiges kommen, dann geben wir rechtzeitig Bescheid. Hast du denn ehrenwerte Nennungen?
Ja.
Bitte, ratter sie runter.
Es sind gar nicht so viele, also ich will es auch nicht so lang machen, aber ich habe mir drei rausgeschrieben, die mir echt Spaß gemacht haben dieses Jahr, die es aber nicht meine Top 5 geschafft haben. Und das ist Godzilla vs. Kong. Ich kann es einfach nur mal wiederholen. Ich weiß, der Film ist drüber und er gibt keinen Sinn und es ist auch problematisch mit Verschwörungstheorien und alles, aber es ist so ein großer Guilty Pleasure-Film für mich. Der macht so Laune. Es sind einfach zwei Monster, die gegeneinander kämpfen. Mehr brauche ich manchmal nicht. Und den habe ich, glaube ich, an meinem Geburtstag oder sowas habe ich den angeguckt. Und ich feiere den einfach. Der macht mir mega Spaß. Und wie gesagt, war mein erster Kinofilm nach der Schließung. Dann Justice League, The Snyder Cut. Ich habe dir damals gesagt, Enos, der wird in meiner Liste auftauchen. Er hat es nicht ganz geschafft. Kurz, was da der Hintergrund ist. Es gab schon mal einen Justice League Film aus dem DC-Haus mit Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman etc. Der war sehr, sehr schlecht. Der war sehr, sehr schlecht. Und dann gab es jetzt einen Snyder Cut von Zack Snyder, dem eigentlichen ursprünglichen Regisseur, der aussteigen musste aus dem Projekt. Und der hat da einen 4-Stunden-Film draus gemacht. In dem Format 4:3. Und ich habe mir diese 4 Stunden angeguckt und war geflasht, wie sehr man diesen rotzigen Film verbessern kann und was für Emotionen der plötzlich auslöst, wenn man einfach mal diesen blöden Humor rauslässt, den man bei Marvel gerne haben kann, bei DC einfach nicht passt. Deswegen, wenn ihr Sky habt und Bock habt auf 4 Stunden Action und geile Musik, guckt euch den mal an. Und mein letzter Film auf der Liste ist Nobody. Der spielt der Hauptdarsteller von Better Call Saul. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Bob Odenkirk.
Genau, der spielt die Hauptrolle. Das ist so ein bisschen und geht in Richtung in John Wick, nur in nicht ganz so cool und nicht ganz so brutal. Aber hat einen ähnlichen Style, ähnlich brutale Action, ähnlich gut choreografierte Action. Es wirkt noch ein bisschen roher als John Wick, aber auch ein bisschen lustiger. Also falls ihr mit John Wick gut was anfangen könnt, guckt euch den mal an, hat saugeile Musik, einen saugeilen Hauptdarsteller und macht Laune. Das waren meine Filme.
Das waren deine Nennungen?
Ja. Okay. Sorry, war ein bisschen länger jetzt.
Dann mache ich jetzt noch kurz meine drei. Einmal The Suicide Squad von James Gunn. Ich fand es krass zu sehen, wie gut das Suicide Squad irgendwie funktionieren kann, wenn man das in James Gunns fähige Hände legt und dem auch komplette kreative Freiheit gibt. Also ich hatte unglaublich viel Spaß mit diesem Film. Ich fand den sehr, sehr angenehm, brutal, sehr, sehr lustig. Und was ich besonders krass fand, der hat mich stellenweise an Stellen berührt, wo ich so gedacht habe, der Charakter war dir doch vorher scheißegal. Wieso bist du jetzt traurig, dass der nicht mehr da ist? das fand ich richtig, richtig, das hat mich sehr überrascht. Und es war definitiv eins meiner SuperheldInnen-Highlights dieses Jahr. Dann Ich bin dein Mensch von Maria Schrader. Schrader? Ja, ich glaube Schrader.
Ah, hat sie auch Toni Erdmann gemacht? Oder verwechsel ich
die Frage? Weiß ich nicht genau, ob sie auch Toni. Sie hat auf jeden Fall auch diese Netflix-Serie
Unorthodox
gemacht.
Yes.
Genau, okay. Und ja, der Film ist so, also es ist ein bisschen so eine Also ja, schon so eine bisschen Komödie mit Tiefgang, könnte man sagen. Und ich fand, es war natürlich teilweise so ein bisschen hölzern, so Comedy-Klischees, man kennt's. Aber also diese Prämisse, es geht ja irgendwie so um eine Frau, die einen humanoiden Roboter, also der komplett menschlich aussieht, testen soll und schauen soll, wie das ist, mit dem zusammenzuleben, so in einer Liebesbeziehung. Und ich fand diese Prämisse sehr interessant und ich finde vor allem super, super interessant, wie diese Frage, ist das überhaupt erstrebenswert, wenn man sich praktisch einen perfekten Partner irgendwie bauen kann oder eine perfekte Partnerin, ist das was erstrebenswert ist oder nicht? Und die Antwort auf diese Frage, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, fand ich super toll und auch sehr, sehr passend, sehr gut in unsere Zeit von Online-Dating und so extrem, extrem wichtig und relevant. Und ich fand das Ende des Films super. Also ich saß da wirklich im Film und habe gedacht, wenn jetzt der Bildschirm schwarz wird, dann haben die für mich 100 Punkte perfekte Landung. Und das haben sie auch geschafft. Und jetzt ein kleiner Überraschungskandidat auf der ehrenwerten Nennungsliste ist No Time to Die.
Den hast du doch erst letztens gesehen, oder?
Ja, und ich weiß, wir haben drüber geredet, wir reden nicht über James Bond, wir haben es nicht gesehen, keine Ahnung, bla bla bla, ist auch egal. Janik, ich glaube, wir haben die letzten Jahre was verpasst. also ich habe mir vorher, bevor ich den Film angeguckt habe, so die Daniel Craig James Bonds in 7 Minuten so YouTube-Zusammenfassung angeguckt und ich war tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht von dem Film. Also der hatte eine überraschende Tiefe, die ich dem Film nicht zugetraut hätte. Und also ich habe gedacht, am Ende sind da zwei blutende Männer, die sich gegenseitig die Fresse einschlagen und James Bond kommt irgendwie cool raus. Es war aber gar nicht so. Es ging sehr, sehr doll um irgendwie Verletzlichkeit und sich auf andere verlassen müssen und sowas. Und das fand ich extrem überraschend. Ich fand, der hatte stellenweise ein paar Längen. Die weiblichen Figuren, die waren jetzt meiner Meinung nach nicht so ausgearbeitet und der Antagonist erst recht nicht.
Der war doch hier,
aber
Rami Malek.
Ja. Rami Malek, genau. Und was der Film noch sehr, sehr gut gemacht hat, oder was ich für Daniel Craig unglaublich gut finde, ich finde, das ist mit einer der besten Abschiede von einem Franchise, die man haben kann. Also wenn du mit dem Film deine Paraderolle praktisch ablegst, dann hast du alles gewonnen, was du brauchst. So, also es war wirklich ein unglaublich, unglaublich, unglaublich guter Abschluss. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall die Daniel Craig Bonds mal anschauen. Kann euch den, falls ihr noch nicht gesehen habt, nur ans Herz legen.
Ja, ich glaube, man oftmals bereut man hinterher, wenn man gewisse Sachen irgendwie aus Prinzip nicht angeschaut hat. Das war wie bei mir mit Marvel so, mit Superhelden, dass ich gedacht habe, nee, habe ich keinen Bock. Und dann habe ich ja einmal reingeschaut und war ja so gehuckt. aber man kann ja auch später zulernen. Und wir können ja jetzt auch, es sind ja jetzt auch nur in Anführungszeichen, glaube ich, 5, 6 Filme. Die kriegt man ja auch ganz gut weg. Ich glaube, ich habe an Quantum Trost, den ersten habe ich gesehen.
Casino Royale ist der erste.
Casino Royale, dann habe ich den gesehen. Weil es war nichts mehr, nichts. Außer, dass es im Casino spielt. Und Franz Mikkelsen, glaube ich, eine Rolle.
Ja, genau, der spielt damit.
Okay, cool.
Ja, dann sind wir jetzt mit unseren ehrenwerten Nennungen durch. Es ist ja auch eine Jahresabschlussfolge, deswegen ist die vielleicht auch ein bisschen länger als sonst. Das Jahr ist halt sehr lang. Aber ich meine, wir machen ja nachher auch jetzt wieder so unsere berühmt-berüchtigten Pausen. Wer weiß, wann wir wieder da sind. Deswegen genießt die Zeit, die ihr noch mit uns habt. Und damit gehen wir jetzt über zu unserer eigentlichen Top-Liste. Ich weiß nicht, wie viele Titel du hast. Ich habe mir 5 rausgeschrieben. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ach du, dann fange ich einfach mal an. Wir können ja einfach mal sagen, ich sag mal Platz 5, dann du und so hin und her. Weil ich glaube, wir sind, zumindest auf dem ersten Platz, sind wir eh einer Meinung.
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Außer es hat sich noch groß was verändert. Bei mir auf Platz 5 ist ein dänischer Film, und zwar Der Rausch von Thomas Vinterberg. Da spielt unter anderem Mads Mikkelsen die Hauptrolle und es ist eigentlich so ein soziales Experiment. Es geht um 4 Lehrer, die irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Leben und einer stellt die Theorie auf, beziehungsweise er hat es irgendwo mal gelesen von irgendeinem Philosophen, dass der Mensch mit minus 0,5 Promille auf die Welt gekommen ist. Das heißt, ihm fehlt eigentlich immer 0,5 Promille, damit er auf seinen perfekten Zustand kommt. Und das wollen sie testen. Und was da viel passieren kann, ich glaube, das muss ich nicht erzählen. Der Film hat eine unglaubliche Tiefe, ist dabei aber gleichzeitig unfassbar lustig. Er hebt nicht so den Zeigefinger über den bösen Alkohol, sondern lässt einfach den Zuschauer, die Zuschauerin das einfach selbst beurteilen. Hat am Ende einen Tick, eine Länge, wo ich sag, ja, hätte mal ein bisschen früher den Abschluss finden müssen. Aber im Großen und Ganzen hat der mir unfassbar Spaß gemacht, weil es einfach so eine geile Prämisse hat, die dann saugeil irgendwie inszenatorisch umgesetzt hat. Hat einen saugeilen Abschlusslied, also das kann ich sagen, ich habe so einen Ohrwurm gehabt. Und hat zwischenzeitlich eine Szene aus Schnipseln von echten Politikern, die Alkohol trinken. Ich glaube, sowas Lustiges habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen bei mir auf Platz 5 der Rausch. Ich glaube, im Englischen heißt Another Round und im Dänischen wird es übersetzt mit Komasaufen. Geil.
Ja, den habe ich tatsächlich auch verpasst. Beziehungsweise, ich glaube, der läuft tatsächlich noch in einem Kino hier bei mir um die Ecke. Vielleicht gucke ich mir echt? Den noch an. Ja,
das ist im Juli gesehen.
Das ist so ein kleines Arthouse-Kino. Die haben irgendwie. Diese Arthouse-Kinos, die sind ja immer ein bisschen anders als die anderen Kinos. Ja, mein Platz 5, ein bisschen langweiliger, The French Dispatch.
Wieso langweilig?
Von Wes Anderson. So ein bisschen so die more obvious choice. So, deswegen. Ja, über den Inhalt muss ich gar nicht so viel erzählen. Es geht um die Zeitung The French Dispatch, die, und es wird praktisch erzählt, wie waren es 3 oder 4 Artikel da zustande kommen. Und dann taucht man praktisch in die Entstehungsgeschichte dieser Artikel ein. Und ja, also, wenn man Wes Anderson kennt, wird dieser Film wahrscheinlich alle Checks bestehen. Also der ist so ein bisschen so wieder so ein bisschen komisch und verschroben, die Charaktere mega weird. Optisch natürlich wieder eine unglaubliche Augenweide. Ja. Also ich möchte gerne mal wissen, wie der seine Filme plant. Also das muss ja wirklich unglaublich viel Arbeit sein, das, diese ganzen Bildkompositionen richtig vorzubereiten.
Ist der wieder so schön symmetrisch, der Film?
Ja, ja, wunderschön symmetrisch. Der Cast ist toll, also man hat die üblichen Verdächtigen, irgendwie so Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson und sowas und dann natürlich Leute wie Timothy Chalamet oder Saoirse Ronan auch in kleineren und größeren Rollen. Und ich persönlich fand ihn jetzt zum Beispiel nicht so stark wie Grand Budapest Hotel, das ist immer noch mein liebster Wes Anderson Film. Ja. Aber trotzdem hat er mir extrem, hat er mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand ihn einfach unglaublich hübsch, deswegen bei mir auf Platz 5.
Habe ich auch mal verpasst, hole ich aber auch noch nach. Jetzt mache ich ganz spontan einen Wechsel und packe auf Platz 4 Palm Springs. Gibt es aktuell auch auf Amazon Prime. Das ist ein Film von Max Barbakoff. Die Hauptrollen spielen Andy Samberg, den kennt ihr von Brooklyn Nine-Nine. Christine Milioti. Die Mutter von How I Met Your Mother und J.K. Simmons, den kennt man halt einfach, weil man ihn kennt, ist ein Zeitschleifenfilm, also à la täglich grüßt das Murmeltier. Die Figuren erleben jeden Tag denselben Tag wieder und kommen da eben nicht raus. Und ich habe den einfach mal reingemacht. Ich habe den, glaube ich, ich habe gegenüber dir schon mal gesagt, ich finde, der wirkt so ein bisschen wie so ein Sommerfilm. Und das kann ich nur bestätigen. Also es hat ein unfassbarer Summer-Vibes. Ist aber unfassbar lustig. Also ich habe sehr, 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 sehr viel gelacht. Hat auch wieder schon eine extreme Tiefe, die man eigentlich bei so einem Film gar nicht erwartet hat. Und ist einfach so ein schöner, runder Film, der ganz, ganz viel richtig macht. Und der einen mit einem sehr, sehr guten Gefühl zurücklässt und man merkt, hey, ich hatte jetzt einfach gerade 1,5 Stunden eine richtig gute Zeit, weil ihr mir eine schöne, originelle Geschichte erzählt habt, die richtig gut aussieht und richtig viel Spaß macht. Und von dem her, wenn ihr auf so Art Filme steht, guckt euch den an. Ich finde, er macht sehr viel, sehr, sehr richtig.
Okay, ja, den hatte ich tatsächlich gestern auch in der Hand. Hab kurz überlegt, ob ich ihn mitnehmen soll und dann ist mir eingefallen, dass du gesagt hast, das ist auf Prime und dann gucke ich den erstmal lieber dort. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich mag Andy Samberg auch sehr gern und
Christine Milioti.
Christine Milioti, auch einfach wegen How I Met Your Mother. Ja. Ich habe übrigens letztens den Trailer zum How I Met Your Father geguckt. Ich habe ein bisschen
Sorge. Ich habe nur ein Foto
gesehen. Ein bisschen Sorge, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem schauen.
Ja.
Ja, genau. Mein Platz 4 ist Inside von Bo Burnham. Mm. Ein Netflix-Film, der, als er rausgekommen ist, große Wellen geschlagen hat. Das ist, finde ich, auch eigentlich weniger ein Film. Das ist mehr so ein Comedy-Kunstprojekt. Ja. Es führt so ein bisschen durch die Phasen der Pandemie, die wir alle so durchlaufen haben, von, keine Ahnung, FaceTime mit den Eltern, weil man die sich nicht besuchen kann oder so. Und diese Momente, wo man dann ganz plötzlich weird euphorisch war und dann wieder mega deprimiert und traurig und kraftlos. Ich fand, das war halt einfach ein super spannendes Projekt, einfach so einen Film in einem Raum von einer Person irgendwie umgesetzt zu haben. Und ich fand, also natürlich weiß ich nicht, wie viel Bo Burnham da wirklich von sich offenbart, aber das, was er irgendwie zeigt, das fand ich auch sehr interessant und konnte ich auch viel mit anfangen und mich auch oft wiederfinden. Und die Songs sind halt einfach richtig cool. Also die Songs waren ja nicht ohne Grund auch teilweise irgendwie bei TikTok und bei Instagram Reels dann zu sehen, irgendwie diese Jeffrey Bezos-Lied oder White Woman's Instagram. Und tatsächlich, ich fand die Songs wohl so gut, dass Bo Burnham mein Top-Spotify-Artist dieses Jahr war, was mich wirklich überrascht hat. Geil. Damit habe ich nicht gerechnet. Man muss schon Bock auf sowas haben, weil der ist schon sehr anders, dieser Film. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Und wenn man sich das nicht angucken will, kann man sich einfach die Songs anhören. Die sind auch extrem cool. Und deswegen mein Platz 4, Inside von Bo Burnham.
Finde ich gut, dass du auf deiner Liste ist. Den will ich auch unbedingt angucken. Ich finde der Typ halt generell sehr, sehr lustig. Sehr, sehr gut.
Ja,
der hat das auch, stimmt. Glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der hat auch die 8. Klasse, was auch immer, den Film gemacht. Ein sehr, sehr guter Film. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zu Platz 3. Ich glaube, den haben wir jetzt gleich. Weil ich habe jetzt spontan was umentschieden und bin über die emotionale Schiene gegangen. Und ist Spider-Man No Way Home.
Ja.
Was soll man dazu sagen, Ines? Wir haben den beide am Freitag gesehen. Haben danach beide auch kurz geschrieben und haben jetzt vor der Folge sehr, sehr viel drüber geredet.
Also ich glaube, was wir jetzt schon mal sagen können, die erste Kopfkino-Folge im nächsten Jahr wird über diesen Film sein. Ihr braucht auch jetzt gar keine Angst zu haben. Also es ist übrigens auch mein Platz 3. Wir werden euch hier nicht spoilern. Also für meinen Teil, wenn ich einfach mal das Ruder jetzt an mich reiß, ich sehe die Probleme, die dieser Film hat. Ich sehe die Sachen, die da nicht funktionieren oder die einfach ein bisschen faul sind auch. Und das würde ich unterschreiben. Aber der Film hat mich trotzdem aus verschiedenen Gründen auf verschiedenen Ebenen emotional extrem abgeholt. Das hat mich so irgendwie gefreut, hat mich so zum Lachen gebracht, dass ich...
Das war saulustig, fand ich.
Ja, dass ich sage, der hat diesen dritten Platz bei mir, stand jetzt verdient. Das ist natürlich alles noch sehr frisch, aber... Ja. Es war für mich ein sehr besonderer Film aus verschiedenen Gründen, die wir dann wahrscheinlich in der Folge dazu erläutern.
Das wird eine Spoilerfolge wahrscheinlich dann auch.
Übertriebene Spoilerfolge, da werde ich mich nicht zurückhalten. Ich mich auch nicht
zurückhalten. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, geht da rein und dann quatschen wir gemeinsam im Januar darüber und ihr seid dann mit dabei und könnt mit spoilern und alles.
Ja.
Es gibt viel zu bereden, so viel kann man sagen.
Ja.
Und mehr sagen wir jetzt erstmal nicht, aber. Ich finde es schon mal eine Aussage, wenn der bei uns beiden auf Platz 3 ist. Ich bin gespannt, wie der beim zweiten Mal gucken wirkt, weil ich werde noch mal reingehen vor der Folge. Nicht nur für die Folge, sondern für mich. Ich hatte nämlich ein bisschen Pech mit dem Kino. dazu mehr auch noch im Januar. Aber ansonsten schließe ich mir die an und sage, er hat seine Probleme, die man nicht von Hand weisen kann. Aber er macht an anderen Stellen halt dann dafür ziemlich viel richtig und holt einen dann an den gewissen Punkten sehr gut ab.
Ja, das stimmt.
Dann kommen wir noch zu Platz 2. Mhm. Soll ich weitermachen?
Ja, gerne.
Es ist echt lustig. Das sind jetzt echt zwei Filme hintereinander, die ich echt vor kurzem erst gesehen habe. Und zwar habe ich letztens mit dir geschrieben und habe gesagt, hey, Inas, ich habe irgendwie Bock heute Abend auf einen richtig geilen Film. Und habe dir, glaube ich, drei Filme zur Auswahl gestellt. Das war einmal Rambo, der alte Rambo-Film. Was war es noch? Was war der
zweite? Castaway.
Castaway, auch ein Klassiker mit Tom Hanks. Hatte ich schon mal gesehen, hatte ich mal irgendwie Bock, mal wieder anzugucken. Oder den neuen Ridley Scott oder einen neuen Ridley Scott-Filme auf Disney Plus, The Last Duel oder Duel, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und habe mich für diesen entschieden, auch auf Anraten von dir. Ist ein Film von Ridley Scott, wie gesagt. In den Hauptrollen sind Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck und Jodie Comer. Ben Affleck und Matt Damon haben den auch unter anderem geschrieben, mal wieder. Ich glaube, das erste Mal seit Good Will Hunting, dass die wieder zusammen... Es war noch eine Frau dabei, die das Drehbuch geschrieben hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig und für den Film. Ich habe aber den Namen gerade leider nicht im Kopf. Um was geht's? Es geht um das letzte Ritterduell. Also es ist ein Mittelalter-Ritterfilm. Ich glaube, im Jahr 1300 spielt es oder so. Und das letzte Duell, das per Gericht angeordnet wird, was per Ritter mit so einer Lanze und sowas ausgetragen wird. Also es ist historisch belegt, dass das letzte ist. Mhm. Und wir haben eine Handlung, die aus drei unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Und das ist das, was der Film für mich so großartig macht. Wir erfahren erst die Geschichte, die immer gleich mündet und gleich endet. Jetzt erfahren wir erst aus der Perspektive von Matt Damons Figur. Dann erfahren wir die Handlung aus der Perspektive von Adam Drivers Figur. Und am Ende aus der Perspektive von Jodie Comer, der Frau. Und man denkt sich so beim ersten Mal, bei der ersten Perspektive, ach krass, Alter, was für ein Arschloch der andere ist. Dann erfährst du die andere Perspektive, denkst du, Alter, was, okay, ich verstehe ihn jetzt langsam. Und dann bekommst du die Perspektive von der Frau und denkst du, so, what the fuck passiert hier eigentlich? Es gibt eine kleine Triggerwarnung von mir, es wird eine Vergewaltigung explizit gezeigt und zwar mehrere Male. Das heißt, wenn ihr euch mit diesem Thema schwerer tut, dann schaut euch den lieber nicht an. Alle drei Perspektiven enden aber immer mit der Vergewaltigung und daran ändert sich auch nichts. Es ist eine Vergewaltigung und es ist nur manchmal die Perspektive ein bisschen anders. Und er geht eigentlich ziemlich lange, also es ist glaube ich 2,5 Stunden, aber ich muss echt sagen, durch diese Erzählstruktur mit diesen drei Perspektiven, immer mit diesem neuen Futter, das man bekommt, mit den leicht veränderten, manchmal ist es nur ein Satz, der anders ist, oder manchmal sagt der Satz, wird der Satz von einer anderen Person gesagt, in der anderen Perspektive war es eine andere Person. Allein durch diese kleinen Änderungen zieht er einen so in den Bann und ich habe die Zeit komplett vergessen. Die 2,5 Stunden sind so schnell vorbeigegangen. Der Film ist brutal, der ist echt roh, der ist historisch relativ akkurat. Matt Damon hat so einen Fukuhila und ich dachte mir, wir hatten ja Fukuhila, aber damals hat man anscheinend einen Fukuhila getragen. Und auch wie das alles aufgebaut ist. Also hat der echt so viel Spaß gemacht und mich so reingezogen, dass der jetzt echt auf Platz 2 gelandet ist bei mir.
Ja, krass. Ich habe den auch, möchte den auch gerne noch sehen. Ja. Der wurde, glaube ich, leider auch jetzt zuletzt ein bisschen davon überschattet, dass Ridley Scott sich so über den Millennials die Schuld daran gegeben hat, dass dieser Film so gefloppt ist.
Der ist nicht gut angelaufen im Kino. Ich glaube, der hat nur 30 Millionen eingespielt.
Ja, der ist dann ja auch relativ schnell auf Disney Plus gelandet. Ja. Und Ridley Scott hat eben paraphrasiert so ein bisschen der jungen Generation, die nur irgendwie auf Social Media rumhängt, die Schuld daran gegeben, dass dieser Film so gefloppt ist. Fand ich einen spannenden Ansatz.
Aber hast du viel Marketing auch, für den Film mitbekommen? Ich nämlich gar nichts.
Wollte ich jetzt gerade sagen. So, also ich glaube, ich habe zweimal einen Trailer vorher gesehen, das war es dann aber auch schon. Also der Film war relativ unpräsent, wenn man sich den jetzt mal gegen wie so ein Shang-Chi stellt, wo gefühlt du keine Straße lang gehen kannst, ohne so ein Plakat davon zu sehen. Also ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, Superheldenfilme oder sowas, aber zum Beispiel auch House of Gucci ist ja auch ein Ridley Scott-Film, auch eher an eine ältere Zielgruppe oder keine Marvel-Zielgruppe, sag ich mal. Der war ja viel, viel präsenter als The Last Duel. Ich werde mir den Film auf jeden Fall noch angucken, fand es ein bisschen schade, dass Ridley Scott so gesagt, ja, die sind schuld. Ich glaube, da gab es andere Faktoren. Genau.
Also erwartet kein Gladiator. Also das ist eine andere Art von Film. Also wenn man, glaube ich, mit der oder so ein Königreich im Himmel. Das ist schon echt ein eigener Film, der aber schon echt viel richtig macht in diesem Genre.
Okay. Ja, dann komme ich jetzt zu meinem Platz 2, bevor wir den Platz 1 wahrscheinlich relativ fix abhandeln können. und zwar Judas and the Black Messiah von Shaka King. Mhm. Das war tatsächlich der erste Film, den ich geguckt habe, nachdem die Kinos wieder aufgemacht haben. Ich kam auch irgendwie, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben im Kino zu spät. Ich war, glaube ich, zwei Minuten nach Start erst da, weil die Bahn sich dazu entschieden hat, auf den Gleisen stehen zu bleiben für ein paar Minütchen. Genau, der Film basiert auf wahren Begebenheiten und es geht um, ich habe den Namen von dem FBI-Informanten vergessen. Es geht auf jeden Fall um einen schwarzen FBI-Informanten, der eben vom FBI rekrutiert wird, um sich bei der Black Panther Party in Illinois einzuschleusen und praktisch an deren Vorsitzenden Fred Hampton ranzukommen und Informationen über den zu beschaffen. Ich fand den Film aus verschiedenerlei Gründen interessant oder gut. Erstmal, der Cast war richtig, richtig stark. Also Lakeith Stanfield, den ihr vielleicht auch kennt, hoffentlich kennt. Wenn nicht, schaut euch Filme von ihm an. Der hat diesen FBI-Informanten gespielt und das auch ziemlich gut. Daniel Kaluuya hat Fred Hampton gespielt, den kennt ihr hoffentlich auch. Hat dafür sogar einen Oscar bekommen.
Ach geil, geil mitbekommen.
Und also die Schauspielleistung ist echt krass. Und dann finde ich ich bin generell ein großer Fan von so Historiendramen, wo sowas nochmal so aufgearbeitet wird. Wenn am Ende vom Film Texttafeln kommen, die mir sagen, was passiert ist mit den Leuten, was danach noch passiert ist, bin ich auf jeden Fall am Start. Die letzten zwei Jahre habe ich mich natürlich auch mehr mit schwarzen Menschen, schwarzer Geschichte so ein bisschen beschäftigt und da passt dieser Film natürlich auch sehr gut rein. Und zeigt, finde ich, auch sehr gut dieses komplexe Verhältnis zwischen schwarzen US-Amerikanern und weißen US-Amerikanern, wo du auf der einen Seite bist so, wir sind schwarz und kämpfen für unsere Rechte und grenzen uns vielleicht doch so ein bisschen bewusst ab. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch mit am Tisch sitzen und irgendwie das haben, was, sag ich, der weiße US-Amerikaner irgendwie auch hat oder die Chancen haben. Und ich finde, das wird sehr, sehr gut alles in dieser Figur von diesem FBI-Informanten, den es auch wirklich gab, zusammengebündelt. Und darüber wird eine sehr, sehr schöne oder gute, schockierende Geschichte auch erzählt, so darüber, was es irgendwie bedeutet, schwarz zu sein, vor allem in der Zeit. Und wie schwer es doch ist, irgendwie gegen Establishment, sage ich mal, anzukommen, um wirklich Veränderungen zu bewirken. Der Film hat mich da auf dieser Ebene einfach extrem mitgenommen und hat mich auch lange noch zum Nachdenken gebracht. Der war auch relativ schnell ganz weit oben auf meiner Liste und hat diesen Platz nicht mehr verlassen, bis dann ein anderer Film um die Ecke kam. ich glaube, den gibt's auch irgendwie auf Sky oder so.
Ja.
Kann ich euch sehr empfehlen. Judas and the Black Messiah ist ein wirklich, wirklich toller Film, der hier in Deutschland so ein bisschen untergegangen ist.
Ja, ich glaube, der ist am Anfang irgendwie, als der ins Kino gekommen ist, waren irgendwie andere größere Filme, wie so Godzilla irgendwie, glaube ich, dann die Massen angezogen haben.
Ja, das war diese Phase, wo dann plötzlich gefühlt jeden Tag ein neuer Blockbuster ins Film kam, weil halt die Terminkalender schon so voll waren. Aber falls ihr noch irgendwo findet, schaut euch den auf jeden Fall an. Das ist absolut gar keine verschwendete Zeit.
Sehr cool. Der Film fehlt mir auch noch, gucke ich aber auch noch nach. Und dann sind wir auch schon bei unserem Platz 1.
Was das wohl ist.
Über den Film haben wir, glaube ich, schon eigentlich alles besprochen, was man besprochen kann. Ah, komm, bringen wir es auf den Punkt. Es ist Dune. Es ist Dune von Denis Villeneuve. Der Sci-Fi-Film des Jahres, der Gott sei Dank auch einen zweiten Teil bekommt, jetzt im 2023. Ich freue mich. Die einzige Frage, die ich mich eigentlich jetzt da stelle, weil zu dem Film kann man nicht mehr groß was sagen, außer wenn ihr den nicht gesehen habt.
Hört euch die Folge dazu an.
Hört euch die Folge an und geht auf jeden Fall den zweiten auch noch rein oder guckt euch den ersten nochmal an. Die einzige Frage, die ich mich stelle, oder die ich mir stelle, hast du das Buch mittlerweile fertig?
Das ist unglaublich interessant, dass du das fragst. Ich sag's mal so. Es gibt noch ein Buch auf meinem Nachttisch. Dieses Buch ist nicht Dune. Es ist ein neues Buch. Und das liegt daran, dass ich gesagt habe, komm, ich pack's nicht. Ich lege das jetzt erstmal zur Seite.
Okay.
Also ich habe Dune noch nicht zu Ende gelesen. Vielleicht nehme ich mir das mit über die Feiertage. Weil mit dem neuen Buch bin ich fast durch tatsächlich. Und vielleicht gebe ich dann Dune nochmal eine Chance.
Ja, du bist bei der Hälfte, meintest du, oder ein bisschen?
Nee, leider. Wenn es die Hälfte wäre, dann wäre ich ja glücklich. Wahrscheinlich Seite 200 oder sowas. Also gefühlt ist der Umzug gerade vorbei. So.
Aber du hast ja rein theoretisch jetzt noch zwei Jahre, bis dann der zweite Teil kommt. Dann hast du noch ein bisschen.
Pass auf, sollte es diesen Podcast in 2 Jahren noch geben, sprechen wir uns in 2 Jahren einfach nochmal. Und ich sage dir, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich das Buch bis dahin immer noch nicht gelesen habe. Aber ich gebe mein Bestes. Ich weiß das Geschenk auch nach wie vor sehr zu schätzen.
Das freut mich. Ich will nur sagen, ich habe damals dein Buch geschenkt, das du mir geschenkt hast, habe ich sofort durchgelesen. Die zwei Bücher, die du mir geschenkt hast. Du hast mir mal American God geschenkt. Mhm. Oder American Gods, Plural. Mhm. War sehr lange auf meiner Top 3 Buchliste. Und du hast mir Auslöschung, der erste Teil, geschenkt. Und der hat mich ein bisschen traumatisiert, muss ich sagen. Aber ich lese die Bücher halt.
Ich lese die Bücher ja auch. Ich lese sie nur in meinem Tempo.
In deinem Tempo, das stimmt. Ja, gut. Aber wie gesagt, du hast schon ein bisschen Zeit.
Ja.
Lohnt sich aber.
So, dann sind wir jetzt durch mit der Top-Liste. Und da, wo es Tops gibt, gibt es auch Flops. Ich habe mir persönlich 2 rausgeschrieben, die ich gerne noch einmal, auch wenn es gar nicht meine Art ist, gerne einmal kurz nennen möchte. Ich weiß nicht, ob du auch Flops hast.
Ich habe einen Flop.
Dann haue ich einfach einmal kurz meine beiden raus. Einmal I Care a Lot. Das ist ein Netflix-Film mit Rosamunde Pike. Und warum dieser Film blöd ist, warum der mich gestört hat. Der Film möchte ein Thriller sein, der möchte auch irgendwie lustig sein, der möchte auch irgendwie gesellschaftskritisch sein und kriegt nichts davon richtig hin. Die ersten 20 Minuten von dem Film sind cool, danach wird es einfach nur Kacke und vollkommen random. Irgendwann kommt so komisches Neonlicht, dass man irgendwie schon, das seit John Wick irgendwie in jedem Film vorkommt. Hat mich einfach sehr enttäuscht, weil ich so irgendwie in diesem Film ist so der Kern, du merkst, da ist theoretisch eine gute Geschichte drin, aber so wie die Geschichte erzählt wird, wie die weitergedacht wurde, hat die für mich überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Deswegen einer der großen Flops für mich dieses Jahr. Und der andere große Flop, der mir der mir auf jeden Fall mehr wehtut, ist der Wonder Woman 1984 von Patty Jenkins. Der zweite Teil, ich habe den ersten Wonder Woman Teil wirklich abgöttisch geliebt. Ich finde, das ist so ein unglaublich cooler Film. Der zweite Teil ist in jedem Aspekt schlechter und irgendwie merkwürdiger als der erste Teil. Es gab am Anfang, die erste Szene ist in so einem Kaufhaus oder eine der ersten Szenen ist in so einem Kaufhaus und ich habe die gesehen, habe echt gedacht, warum sieht denn das so komisch aus? Warum sieht das denn hier alles so billig aus? Und ich war wirklich unglaublich enttäuscht von der Story, die teilweise auch echt sehr, sehr merkwürdige Handlungselemente und Moralen hat, die der irgendwie mitgibt. Ich hoffe sehr, dass der nächste Wonder Woman Teil wieder besser wird. Das hat mich wirklich extrem enttäuscht und deswegen auch mein anderer großer Flop dieses Jahr.
Okay, habe ich beide auch nicht gesehen, Gott sei Dank. Werde ich auch darauf verzichten. Ich habe eigentlich nur so einen großen Film, der mich richtig aufgeregt hat, während ich den geschaut habe. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr regt er mich auf. Weil er eigentlich so viel Potenzial hatte und so viele Dinge, spannende Sachen erzählt, aber dann so abdriftet in so belanglose, klischeehafte Scheiße und so kacke aussieht, mit so einem komischen Blur-Filter die ganze Zeit drauf. Und ich habe vorhin von, Justice League Snyder Cut geredet und muss jetzt leider einen Zack-Snyder-Film nennen. Ich muss Army of Dead nennen. Ich muss die Army of Dead nennen. Der kam im Frühjahr raus oder sowas auf Netflix direkt. Und ich war echt gehypt, weil Zombie-Film, es ist so ein Zombie-Heist-Movie, also Leute sollen irgendwie in einem zombie-überrannten Las Vegas irgendeinen Schatz finden, runtergebrochen. Ja, also eigentlich eine witzige und coole Prämisse. Und wie die Zombies auch dargestellt werden in dem Film, so ein bisschen eine eigene Gesellschaft aufgebaut haben, eine eigene Sprache entwickelt haben und sowas, mega interessant. Aber dann sind die Charaktere sind so flach gezeichnet, die gehen mir alle so am Arsch vorbei. Es ist so ein beschissenes Scheißende, so offensichtlich, so Mitte des Films, man weiß ganz genau, worum es raufgeht. Es ist so offensichtlich, dass da jetzt ein Universum auf Armies aufgebaut werden soll. Wir haben es ja auch schon mit Army of Thieves, mit Matthias Schweighöfer. Gibt es ja jetzt schon einen Ableger, der auf Netflix ist, den ich nicht angucke, weil der genauso generisch aussieht. Und das finde ich echt schade, weil der Film echt Potenzial hatte, aber dann echt kacke aussieht. Das ist immer dieser Unschärfe-Effekt. Ich denke mir so, gib mir noch ein klares Bild. Ich will alles sehen und nicht alles so mega pseudo cool mit. Macht er viel Slow-Mo, das ist in Ordnung bei Zack Snyder, macht er immer, aber. Und ich saß währenddessen da und dachte mir, ich habe den Film gerade echt meinem Vater vorgeschlagen, hey, was muss der sich denken? Was wir hier angucken.
Oh Mann.
Also Army of Dead. Und.
Das,
ja, welcher Film mir auch nicht so gefallen hat, würde ich aber nicht als Flop bezeichnen, ist Black Widow. Der Film, der kam für mich echt an zum falschen Zeitpunkt und irgendwie zu melodramatisch. Aber in keinem Vergleich zu Army of Dead.
Okay.
Ja.
Ja, dann haben wir jetzt die Flops durch, die Tops durch, wir haben eure Empfehlungen durch, dann bleibt uns jetzt nur noch der Blick in die Zukunft. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mal ein bisschen geschaut und habe im Jahr 2022 nichts gefunden, wo ich gesagt habe, boah, da freue ich mich so richtig drauf. Also das ist was, wo es mich richtig juckt, den endlich irgendwie zu schauen. Sowohl was Serien als auch Filme angeht. Deswegen bin ich ganz gespannt zu hören, was du denn da hast oder ob du da was hast.
Auch nicht viel. Also zum Beispiel, ich bin ja kein Fan von Fantastische Tierwesen.
Und ja, schwieriges Thema.
Der Trailer ging mir jetzt schon wieder auf den Sack, der rauskam. Aber da werden wir dann drüber reden, wenn der Film da ist, weil ich werde natürlich angucken, aber egal.
Ich weiß noch nicht, ob ich den angucke. Vielleicht schaffe ich jetzt den Absprung.
Ja, naja. Doctor Strange 2 hatte ich mir aufgeschrieben, aber da bin ich mir auch unsicher, ob der 23 kommt. Aber wenn der 22 kommt, dann freue ich mich auf The Multiverse of Madness. Ich freue mich mega auf John Wick 4. Einfach, weil das einfach für mich ein Actionfilm ist, der mir sau Spaß macht. Dann habe ich schon von mehreren Ecken was zu dem Horrorfilm The Northman gehört. Ist ein A24-Film und ich habe mir einfach gemerkt, wenn ein Film von A24 kommt, dann freue ich mich da erstmal drauf. Kann aber gar nicht so was groß sagen, nur dass ihr den Namen schon mal gehört habt, The Northman. Und den letzten Film, auf den ich mich freue, ist halt The Batman, muss ich sagen. Mhm. Ich freue mich echt ziemlich auf die Variante von Robert Pattinson, wie er ihn verkörpert. Ist halt natürlich wieder ein Superheld-Film, aber ich glaube, der könnte ganz cool werden, weil er sieht sehr düster aus, er sieht ein bisschen aus in Richtung Detektiv, das ist ja auch eine Variante des Batmans, da bist du mehr drin. Genau, wenn der kommt und wenn der gut wird, dann freue ich mich.
Ja, da habe ich auf jeden Fall Sachen auch gefunden, die ich unterschreiben würde, die auch cool sind. Es gab aber, wie gesagt, tatsächlich nichts, wo ich so gesagt habe.
Sowas wie Dune oder sowas oder wie Spider-Man No Way Home, das fehlt noch. Weiß nicht, ob neuer Star Wars schon angekündigt wurde.
Ich weiß auch nicht, ob ich da Bock drauf hätte, bin ich ganz ehrlich. Ich bin froh, wenn die Skywalker-Familie jetzt endlich mal irgendwie in den Ruhestand geht. Dann war's das. Dann war das das Kopfkino-Filmjahr 2021. Dann erstmal danke. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören bis hierher. Danke für die Treue. Danke für alle Leute, die dazugekommen sind. Und auch für alle, die gegangen sind. Es ist nicht schlimm, wenn ihr gegangen seid. Wenn ihr wiederkommen wollt, freut uns das natürlich. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, folgt uns auf Spotify, auf iTunes, überall da, wo man uns folgen kann, auf Instagram, auf Letterboxd. Bei Spotify gibt es jetzt übrigens auch die Funktion, Podcasts zu bewerten.
Bitte macht das.
Wenn ihr also Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, dann gebt uns doch gerne Sterne. Sternis, wie die Währung bei Animal Crossing heißt. Hört auch gerne bei unseren Kollegen von Flix, KollegInnen von Flix und Fertig rein und gebt denen auch eine gute Bewertung ab, weil die machen natürlich auch gute Sachen. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder mit einer Folge zu Spider-Man No Way Home.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Und jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt runter, guckt Filme oder macht was anderes.
Und dann einen guten Rutsch euch. Und bis nächstes Jahr.
Aber rutsch nicht aus. Tschüss.
Tschüss.